What's up?
And she's fighting 500 meters. They're all fighting.
On voit pas dans les feuilles qui attaquent.
Here comes Van Vleuten. Side by side for glory.
The battle for yellow.
History is made. The first yellow jersey.
I think we deserve it. And it's nice it's finally there.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Tour de France, der Frauenetappe 2. Und was nach einem Sprintfinish aussah, wird zu einer irren Etappe mit sehr, sehr vielen Stürzen, mit Windkanten, mit Attacken und einer neuen Trägerin im gelben Trikot, nämlich Marianne Voss. Darüber müssen wir heute ausführlich sprechen. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet ist Thomas Gerlich. Grüß dich.
Servus, Lukas und alle anderen. Es bleibt beim Alten, oder? Jumbo-Visma fährt nach Paris ein mit dem gelben Trikot und fährt aus Paris quasi auch wieder raus.
Naja, so halb. Kurz. So halb.
So halb, ja. Aber es ist, sagen wir es mal so, ist kein Tag vergangen, an dem kein Jumbo-Visma-Fahrer in das gelbe Trikot getragen hat. Gestern hat es ja Vingegaard noch getragen, ab heute wieder so,
oder? Nach Ende der, ja, es gab aber zumindest ein paar Radstunden.
Es gab keine 24 Stunden am Stück, in dem kein Jumbo-Visma-Fahrer in das gelbe Trikot getragen hat.
Aber es gab ein paar Radkilometer ohne gelbes Trikot für Jumbo-Visma. Das kann man ja schon mal festhalten.
So kann man es nehmen.
Und ohne jetzt Jumbo-Visma zu nahe zu treten, ich glaube, wir werden auch während dieser Tour de France der Frauen nochmal einen Wechsel im gelben Trikot sehen. Marianne Voss ist stark, aber die Berge hinten raus sind dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ja, lass uns kurz die Etappe zusammenfassen. Im Endeffekt ist das Rennen am Anfang so verlaufen, wie man sich's erwartet hatte. Eine Ausreißergruppe geht weg, dahinter kontrolliert Team DSM für Lorena Wiebes das Feld und kann den Abstand eigentlich immer relativ gering halten. 50 Kilometer vor dem Ziel holen sie die Ausreißergruppe dann ein. Und dann geht eine ziemliche Hektik im Feld los und es kommen auch Seitenwinde. Dadurch passieren sehr, sehr viele Stürze. Unter anderem auch Marta Cavalli mit involviert. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Und dann 25 Kilometer vor dem Ziel, das war an der Sprintwertung. Es wurde zum Schluss ja eine Runde gefahren. Dadurch sind sie quasi zweimal die Ziellinie, haben sie zweimal die Ziellinie überquert. Und beim ersten Mal war dann eben auch eine Sprintwertung an der Stelle. Und an der Stelle kommt eine Attacke von Elisa Balsamo, die damit das Feld auseinanderzieht. Und so eine kleine Spitzengruppe kann dann weggehen mit sehr, sehr starken Fahrerinnen drin. Unter anderem dann eben auch Marianne Voss, die sich aus dieser Gruppe dann später auch den Sieg holen kann und zum Sieg sprintet. Wie hat dir die Etappe gefallen, Thomas? Es war nicht schön anzusehen zwischenzeitlich.
Na, ich sag mal so, wir haben zwei Dinge gesehen. Wie gesagt, beim einen fand ich es schade, dass wir es die letzten drei Wochen nicht gesehen haben, beim anderen war ich froh. Die letzten drei Wochen dachte ich mir, zum Glück mal keine Etappe dabei, wo es diese ständigen Stürze gibt mit schweren Verletzungen. Das ist die letzten drei Wochen echt wenig passiert, für mein Gefühl. Also hatten wir schon mehr bei der Tour. Aber es gab wenig Windkantensituationen und heute dachte ich mir, endlich Windkante, vielleicht passiert da was. Und dann hat man durch diese Windkante, Hektik, enge Straßen, Positionskämpfe gesehen, dass es einfach wahnsinnig viele Stürze gibt und vor allem auch echt schwere und schlimm anzuschauende. Also das war so ein bisschen gemischt und am Ende bleibt, finde ich, von der Etappe eher Bitteres übrig. Bittersüß kann man vielleicht die Etappe nennen, aber am Ende bleibt sie eigentlich eher so unschön in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich bin nicht so ganz zufrieden am Ende gewesen.
Nee, überhaupt nicht. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Das war wirklich überhaupt nicht schön anzusehen. Und was sehr, sehr bitter natürlich ist für das Peloton und auch für diese Frauen-Tour de France, für die Spannung, ist, dass eine der Top-Favoritinnen heute ausgeschieden ist, damit Marta Cavalli, die eben in diesen Sturz 26 Kilometer vor dem Ziel dann involviert war und jetzt mit einem Schädel-Hirntrauma dann eben aussteigen musste. Sie ist erstmal dann nochmal aufs Rad gestiegen, aber man hat schon gesehen, ihr geht's nicht gut. Sie ist da sehr, sehr langsam dann nur noch weitergefahren und hat es dann auch nicht ins Ziel geschafft. Das ist ja dann auch irgendwo richtig. Wir sprechen da ja oft über Concussion-Protokoll, aber also für alle, die dem Frauenradsport vielleicht sonst nicht so folgen und jetzt zur Tour de France da ein bisschen vielleicht mehr drin sind, Marta Cavalli war eine der Herausforderinnen von Annemiek van Vleuten, im Endeffekt die. Also sie war Zweite beim Giro Donne, wo Annemiek van Vleuten schon gewonnen hatte vor einigen Wochen und da sah Marta Cavalli eigentlich am Berg als eine der einzigen so aus, als könnte sie überhaupt mit ihr mithalten, wenn es um Bergetappen geht. Von dem her ist das sehr, sehr bitter für die Spannung dieser Tour de France und natürlich auch für Matacavalli persönlich, die ein Riesenjahr fährt und sich das verdient hätte, bei diesem Saisonhöhepunkt diese Leistung auch nochmal zeigen zu können.
Absolut. Sagan hat wirklich diese bittere Situation, dass es, wie vorhin schon kurz angesprochen, dadurch, dass diese ständige Windkantengefahr da war und dann auch genau 30 Kilometer vor dem Ziel gab es nochmal diese Rechts- oder Linkskurve, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall nochmal eine Kurve, wo man wusste, okay, danach schiebt's mies von der Seite, würde ich mal behaupten. Und dann waren heute auch wieder auf der Etappen, auf der Streckenführung viele ziemlich enge Straßen dabei, würde ich mal behaupten. Wo man wusste, wenn es da hektisch wird und da Positionskämpfe sind und so weiter. Und am Ende haben wir, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten 5 Stürze gefühlt gesehen. Also ständig ist da was passiert und der Sturz von Cavalli war besonders bitter und den kann man sich wirklich, also das fällt halt unter die Kategorie, man sieht das, die Zeitlupe kommt und man will sehen, ah, was da genau passiert und dann will man es eigentlich gar nicht mehr sehen, weil da von hinten Fryan dermaßen Vollgas in sie reinfährt einfach, also ungebremst Vollgas da reinschießt, das war unschön. Ich habe erst gehofft, dass ich vielleicht noch weiterfahren kann, aber ja, hinten raus mit dem Ding. Bitter hat auch natürlich Laura Süße mich erwischt, aus deutscher Sicht oder insgesamt, die ist ja gestern schon gestürzt, dabei schon auf den Kopf gefallen. Heute dann wieder mit Sturz, hat jetzt am Ende auch die Etappe nicht beendet, ist im Krankenhaus für weitere Untersuchungen. Auch da hoffen wir natürlich, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht und sie schnell wieder auf die Beine kommt. Aber so bleibt von der ganzen Etappe natürlich ein bitterer Beigeschmack, obwohl man mit dem sportlichen Ende natürlich mit Maria van der Vos, mit dem Sieg, den sie ja sehr dominant holt, wo man auch gesehen hat, okay, sobald sie antritt, kommt keiner mehr mit. Und auch dieser Geschichte, sie ist die größte wahrscheinlich im Frauenradsport über Jahre hinweg. Ich weiß nicht, wie viel der Sieg es heute war. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, gefühlt. Ich glaube, irgendein 100. Nein, ich weiß, bevor ich jetzt was Falsches sage.
241.
Es waren massiv viele. Also es ist wirklich so, dass
241 Profisiege hat sie.
Dass man eigentlich schon fast lachen muss, wie viel diese Frau schon gewonnen hat. Die sie aber vor allen Dingen, und das muss man auch dazu erwähnen, die letzten Jahre auch viel für den Frauenradsport eingesetzt hat. Und ich habe vorhin auch nochmal was gelesen, wie sie auch bei der ASO die letzten Jahre immer wieder hinterlegt hat, dass es dieses Rennen irgendwann auch für die Frauen geben sollte und da wirklich auch, würde man behaupten, Lobbyarbeit betrieben hat. Und dass so eine jetzt dann mit dem Sieg und auch mit dem gelben Trikot belohnt wird, das ist die schöne Geschichte aus sportlicher Sicht, die heute dann auch bleibt.
Sie hat ja auch im Interview gesagt, das ist für sie trotzdem das Highlight. Und das ist eben dann krass bei diesen ganzen Siegen, hat sie jetzt noch dieses Highlight Tour de France auch noch geschafft, für das sie auch so lange gekämpft hat. Und das ist eben dann diese schöne Abrundung der Geschichte. Und ich glaube, irgendwie gönnen sie alle im Fahrerfeld. Da ist keiner dabei, die irgendwie neidisch ist und sagt, oh, schon wieder Marianne Voss, sondern die wissen genau, was die für den Radsport der Frauen getan hat und auch immer noch tut. Und von dem her ist da, glaube ich, nirgendwo ein böser Gedanke dabei, sondern der gönnt jeder, auch wenn sicherlich die ein oder andere ganz gern auch noch ins gelbe Trikot fahren würde. Und da kommen wir gleich vielleicht zum, wenn wir schon bei dem Zielsprint sind. Also Marianne Voss ist bei diesen leichten Bergaufsprints, glaube ich, nur von jemandem wie Demi Vollering wirklich zu schlagen. Oder eben von Elisa Balsamo. Aber der war es heute vielleicht ein bisschen zu schwer, denn sie hat Anfahrerin für Elisa Longoborghini gespielt. Und das hat mich so ein bisschen gewundert. Also Elisa Balsamo ist die Weltmeisterin, die auf einer ähnlichen Etappe letztes Jahr Weltmeisterin geworden ist und sprintet dann aber nicht mit, sondern fährt die ganze Zeit diese Ausreißergruppe von vorne. Was glaubst du, war Trek-Sieger Fredo heute
einfach
der Etappensieg egal und sie wollten Zeit für Elisa Longoborghini im Gesamtklassement rausholen? Das, was ich krass
finde. Das glaube ich tatsächlich, ja.
Wenn ich auch eine Weltmeisterin
ich glaube, was
dafür einspannen.
Das wäre aber, glaube ich, nicht passiert, wenn Balsamo gesagt hätte, oh, ich fühle mich richtig gut und sonst. Also ich glaube, das ist schon ein Misch aus beiden. Sie wirkte auf mich auch nicht so, als ob sie noch voll dabei ist. Und dann hat man einfach die Situation, okay, also da würde mich wirklich die Kommunikation interessieren. Und wir haben es die letzten Jahre auch bei ein Tagesrennen oft genug mitbekommen, wie taktisch gut Trek unterwegs ist und wie gut da die Ansagen auch aus dem Auto kommen. Ich würde behaupten, dass es genau diese Kombination aus beiden war, wenn sie sagt, okay, fühlst du dich siegfähig? Also glaubst du wirklich, dass du hier auf jeden Fall gewinnen kannst? Weil bevor du Zweiter oder Dritter wirst, blöde gesagt, fahr an und wir holen hier wichtige Sekunden mit Elisa Longoborghini raus, was sich jetzt am Ende, wenn man aufs Gesamtklassement schaut, bei einer Etappe, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es keine Zeitunterschiede gibt, hat Elisa Longoborghini heute einfach tatsächlich auf einige Konkurrentinnen ein paar Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden geholt. Und das kann am Ende tatsächlich viel wert sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, klar, ein Etappensieg wäre gut und wäre toll gewesen, aber am Ende, wenn du die Chance hast, auch aus Track-Sicht die Tour zu gewinnen, kann so eine Etappe wie heute sich am Ende auf lange Sicht einfach als deutlich wertvoller herausstellen.
Ja, wenn man das so anschaut, Annemiek van Vleuten hat insgesamt heute 50 Sekunden Rückstand gehabt. Sie ist die Top-Favoritin, glaube ich, auf die auch eine Elisa Longo-Burgin
schaut. Über 30 Sekunden
schaut.
Schon.
Auf die hat sie über 30 Sekunden rausgeholt. Von dem her finde ich auch, vielleicht war das gar nicht so eine schlechte Taktik. Es hat mich nur so ein bisschen gewundert, dass sich eine Elisa Longo-Burgin eine Etappe, nicht eine Elisa Longo-Burgin, eine Elisa Balsamo, eine Etappe, die so perfekt eigentlich auf sie zugeschneidert ist, eben dann als Anfahrerin einspannen lässt. Aber da kann sicherlich was dabei sein. Vielleicht ging es ja nicht so gut, oder? Das war heute einfach dann die komplette Teamtaktik. Wir wissen ja, dass Joko Ina Teutenberg da im Auto sitzt und sehr, sehr gute Rennsituationen sehr schnell erkennt. Vielleicht hat das Elisa Balsamo dann auch aufs Ohr bekommen und hat gesagt, na gut, dann mache ich das, wenn das heute jetzt die Chance ist. Weil es war sonst eben keine dieser absoluten Top-Favoriten vorne mit drin. Also da würde ich jetzt mal Demi Wollering und Annemiek van Vleuten eben ganz vorne nennen, wenn es ums Podium geht. Kasia Nevea-Doma war mit dabei, zwar vorne, die sicherlich da auch Ambitionen hat, aber nicht ganz so stark ist auf diesen ganz langen Bergen. Von dem her ist sie definitiv die beste GC-Fahrerin, glaube ich, die heute als einzige wirklich Zeit gut machen konnte.
Absolut. Und das war ja dann diese Konstellation, die ja, glaube ich, sehr kurzfristig kam. Also ich glaube, mit der Fünfergruppe und der Konstellation hatte kaum jemand im Vorhinein wirklich gerechnet. Und dann musst du halt einfach relativ kurzfristig entscheiden, weil es war ja auch lange nicht klar, kommen die überhaupt durch. Hinten haben die Sprinterteams DSM nochmal ordentlich Tempo gemacht, haben irgendwie noch versucht, da den Schaden, sag ich mal, möglichst klein zu halten, um Lorena Wiebes da vielleicht im gelben Trikot zu halten. Janne Lippert ist da viel von vorne gefahren, haben da alles versucht und irgendwann, als dann klar ist, okay, die Fünfergruppe vorne kommt wohl doch durch, dann hast du halt auch nicht mehr so viel Zeit, da wirklich zu entscheiden. Insofern alles gut.
Ich war sehr überrascht, wenn wir gerade über das Hauptfeld noch sprechen. DSM, klar, hat irgendwo die Rolle, dass sie das gelbe Trikot verteidigen wollen, deswegen war es Leanne Lippert, die sich da vorne hingespannt hat, aber von SD Works kam nur mal Demi Wollering selbst nach vorne und auch vom Movistar habe ich nur eine Fahrerin immer mal wieder so an vierter, fünfter Position gesehen. Entweder konnten sie nicht mehr, also bei SD Works glaube ich das nicht, bei Movistar, die haben jetzt nicht diese Teambreite, aber dass dann SD Works auch gar nichts in die Richtung gemacht hat, hat mich schon ein bisschen gewundert. Also dass da die beiden Teams sich da zurückgehalten haben, die mit Ashley Moomanpasio ja bei SD Works auch noch eine haben, mit Demi Wollering zusammen, die da um den Toursieg mitfahren kann. Dass da dann nur Demi Wollering vorne hin muss, keine Marlen Reusser, sonst niemand. Also das hat mich schon irgendwie ein bisschen gewundert.
Ich glaube, dass Marlen Reusser auch noch mit in einen der Stürze verwickelt war. Wenn ich das nicht falsch, aber ich bin mir da tatsächlich auch nicht mehr sicher. Und das fand ich heute unfassbar schwierig, da noch den Überblick zu behalten. Ich versuche herauszufinden, Marlen Reusser kommt am Ende ja mit der Gruppe um Cécile Uttrup-Ludwig mit und Ellen van Dijk, also die ja nochmal deutlich mehr Rückstand hatten, am Ende 1 Minute 38. Das war ja dann nochmal die dritte Gruppe, die ja über die Stürze und über die Windkante dann ganz hinten rausgefallen sind, auch nicht mehr in der Gruppe um Lorena Wiebes waren. Deswegen hatte, glaube ich, SD Works nicht mehr ganz die Stärke. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Sie haben immer noch genügend gute Fahrer. Und für mich wirkt es für SD Works insgesamt, als ob sie die heutige Etappe eigentlich ziemlich verschlafen hätten. So ehrlich muss man sein, weil ich über dieses Team, über diese Breite, das ist das einzige Team, das, glaube ich, wenn ein Team da wirklich was kontrollieren könnte, dann eigentlich die. Und gefühlt sind die heute auch nur mitgefahren, haben da nicht wirklich den, es kommt die Fußballerfloskel, Zugriff bekommen. Keine Ahnung, ob man das so nennen kann. So kam es mir aber auf jeden Fall vor.
Und jetzt müssen wir mal noch über dieses Team FDG, wenn du jetzt schon auch Cécile Uttrup-Ludwig angesprochen hast, die da hinten eben mit Marlen Reusser angekommen ist. Ist das kein gutes Zeichen für FDG? Also wir wissen, Marta Cavalli ist ausgeschieden. Cécile Uttrup-Ludwig, das ist eine Fahrerin, die war Sechste beim Giro. Das ist auch eine, die im Gesamtklassement eine sehr, sehr große Rolle spielen kann. Stürzt dann eben auch noch. Und dann hat es auch noch Muse erwischt, die mit die beste Bergfahrerin oder Berghelferin noch ist und die vielleicht dann auch sich im Gesamtklassement noch einigermaßen weit vorne platzieren könnte. Also alle drei Topfahrerinnen von Team FDG waren heute in Stürze verwickelt und haben viel Zeit verloren. Was für ein bitterer Tag für dieses Team, das so stark zu dieser Tour de France gekommen ist.
Absolut. Also für die war es gebrauchter Teil. Mir fallen heute nur noch diese Phrasen ein, ist ja peinlich. Aber es ist, was soll man anders sagen als ein gebrauchter Tag? Also wird heute Abend keine gute Stimmung gewesen sein, weil da ist wirklich, blöd gesagt, viel schlechter hätte es für sie nicht laufen können. Also das wirklich bitter aus deren Sicht. Aber gut, jetzt haben wir verschiedene Konstellationen. Das macht es vielleicht, wenn man jetzt das versuchen will, positiv darzustellen, für uns Zuschauer nochmal ein bisschen spannender, weil durch diese jetzt schon Abstände vielleicht in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen angriffslustiger und ein bisschen mehr Spektakel passieren kann, als wenn jetzt heute alle mit derselben Zeit reingefahren wären. Aber ich glaube auch für Cecil Utrop-Ludwig war es heute die 1:30, die sie da kassiert hat, kann am Ende eventuell Top 5 oder Podiumsplatzierung oder was da im besten Fall drin gewesen wäre, gekostet haben. So ehrlich muss man auch sein. Aber wir haben ja auch noch ein paar positive Geschichten heute. Oder hast du noch was? Sonst würde ich...
Lass uns mal über positive Dinge sprechen.
Ausreißer und Ausrutscher.
Du hast vorhin schon gesagt, du hast zwei Ausreißer. Ich habe nur einen. Machen wir es im Wechsel. Fang du an.
Der Ausreißer für mich, sind mir heute zwei Dinge aufgefallen. Einmal, natürlich sehr schön, der Support der Männer nach dem Abschluss der Tour de France von ihnen war zu sehen. Tadej Pogacar, seine Freundin, fährt im Peloton mit und er war dann eben da, Urs Siegert heißt sie, für Team Bike Exchange fährt sie und hat sich das eben aus nächster Nähe angeschaut. Fand ich sehr schön zu sehen, weil ich meine, der war jetzt auch ewig unterwegs, dass er nicht dann gleich sagt, okay, jetzt fahre ich direkt heim, sondern er unterstützt sie noch, bin gespannt, vielleicht reißt er noch die eine oder andere Etappe mit oder es geht jetzt dann doch für ihn irgendwann mal nach Hause und zum Ausfahren, zum Ausspannen und sich auf die nächsten Saisonziele vorbereiten. Aber das hilft natürlich schon, dem Frauenradsport, wenn dieser Support da weiter zu sehen ist und so ein Mann wie Tadej Pogacar da bei den Frauenrennen auch mit auftaucht. Und das fand ich schön zu sehen.
Ja, also mir ist heute noch was aufgefallen. Wir haben ja manchmal auch die Style-Polizei. Ich finde heute klares, positives Zeichen mit Aufruf, bitte mehr davon. Wir sehen ja oft Wertungstrikot, dann gibt's ein Lenkerband in der Farbe, dann gibt's irgendwie irgendwelche farblichen Kennzeichnungen. Hast du die Fingernägel von Lorena Wiebes heute gesehen vor dem Start?
Nee.
Gelb und grün lackierte Fingernägel. Auffallend, weil auch sehr lange Fingernägel. Absolut überragend. Also hat mir sehr gut gefallen. Auch mit der Bitte, das muss nicht geschlechterspezifisch bleiben, meiner Meinung nach. Ich möchte bitte, dass sich das auch durchsetzt. Ich möchte irgendwann auch mal Geraint Thomas oder... Ja doch, nächster Geraint Thomas beim Giro und rosa Fingernägel. Oder? Das wollen wir noch sehen.
Ja, ich hätte gerne...
Genau sowas. Oder Rigoberto Urán.
Im gepunkteten Trikot.
Ja!
Weiß mit roten Punkten lackiert. Das fände ich sehr, sehr, sehr stark.
Absolut. Also ich finde, sah gut aus und natürlich war es, ich glaube, sie hatte am Ende auch noch gelbe Akzente auf ihrem Fahrrad und Lenkerband im Zweifel. Aber das ist einfach für mich... Ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon öfter, dann ich habe es bisher noch nie wahrgenommen. Aber für mich einfach nochmal eine neue Möglichkeit, da nochmal modischen Stempel zu setzen. Hat mir sehr gut gefallen. So ehrlich muss ich sein.
Ja, sie hat heute damit geliefert, auch wenn sie dann am Ende der Etappe sicherlich enttäuscht war, das gelbe Trikot abzugeben. Aber so ein bisschen, glaube ich, musste man das heute erwarten, denn das war einfach nicht der Sprint, der ihr liegt, sondern das war ein Marianne-Vos-Sprint. Selbst wenn sie da zusammen reinkommen, glaube ich, wird es für sie schwierig. Heute, von dem her, ja, hat sich Marianne Vos das heute definitiv verdient und wer weiß, vielleicht sehen wir ja trotzdem nochmal Lorena Wiebes, auch wenn die Etappen jetzt immer ein bisschen schwerer werden, trotzdem nochmal eine Etappe gewinnen bei dieser Tour de France. Die Form hat sie ja auf jeden Fall dazu. Ein Ausreißer, der dann sogar bei diesem Sturz passiert ist, muss ich noch ansprechen, denn es kam ein Polizist zur Hilfe, zu Marta Cavalli und hat meiner Meinung nach sehr, sehr cool reagiert. Also er hat erstmal nur die Räder von ihr entfernt, die da auf ihr drauf lagen. Das war unter anderem das Rad von Amanda Spratt und hat dann aber ganz in Ruhe abgewartet, hat nur geschaut, wie es ihr geht, ob er irgendwas machen muss, hat dann aber gewartet und geschaut, bis der Teamarzt kommt und hat dann währenddessen Amanda Spratt, die zuvor ja gestürzt war, weswegen es überhaupt zu dieser Massenkarambolage gab, noch beim das Rad gegeben, aufgeholfen Und dann greift er nochmal auf den Boden und ich bin mir ziemlich sicher, das muss der Radcomputer von Amanda Spratt gewesen sein, an den er noch gedacht hat und den er dann Amanda Spratt auch noch mit in die Hand drückt. Also wie viel Übersicht kann man in so einer Situation behalten? Großes Shoutout an diesen Polizisten, wie er da bei diesem Sturz dann zur Hilfe geeilt ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr guter Mann.
Sehr gut.
Mehr davon bitte.
Wir wissen auch, dass der einfach nur an Strava gedacht hat und weiß, hey, muss das mitnehmen, sonst ist die Fahrt hier beendet, dann ist es nicht auf Strava und das ist nie passiert. Das will keiner.
Richtig, ne, das ist ein Mann, der versteht den Radsport. Das hat mir gut gefallen. Der ist nicht nur so als Polizist dabei. Aber bei diesem Sturz ist natürlich gleichzeitig auch der Ausrutscher des Tages passiert. Und das ist vielleicht nochmal die Diskussion, die wir ein bisschen ausführlicher führen müssen. Wir haben schon gesagt, Nicole Frayn ist letztendlich diejenige, die Marta Cavalli, die eigentlich diesen Sturz gesehen hatte, abbremsen konnte und schon fast zum Stehen kam, dann umfährt. Und zwar mit Umfahren meine ich wirklich voll Karacho. Also sie hatte über 50 km/h drauf und fährt volle Kanne in Marta Cavalli rein, weshalb sie dann entweder durch diesen Stoß schon diese Gehirnverletzung erlitten hat oder eben dann durch das Aufkommen auf dem Asphalt. Egal, Nicole Frayn fliegt dann selber noch hin. Ihr geht soweit ganz gut. Sie konnte dann ins Ziel fahren. Und natürlich muss man bei sowas sich immer fragen, warum ist es passiert? Es war sicherlich unübersichtlich. Das Feld ist sehr, sehr groß bei einer Tour de France. Das sind auch nicht alle Fahrerinnen gewöhnt, die vielleicht noch nicht so oft solche Rundfahrten gefahren sind. Das ist zum Beispiel für Nicole Frayn so. Bei anderen Rundfahrten sind es deutlich kleinere Felde. Und bei ihr muss man jetzt sich aber wirklich die Frage stellen, so wie sie im Interview reagiert hat im Ziel, war das ja schon fast mit Vorsatz noch in diese Situation reingefahren. Denn sie dachte, sie hätte eine Lücke gesehen, so erzählt sie es, und da würde sie durchkommen und ist dann damit 50 weiter durchgeschossen. Sie wollte, weil sie von dem Sturz von zuvor kam, natürlich auch wieder ans Feld ran und war selber in Hektik. Aber das geht nun mal nicht. Wenn du siehst, dass davor die Fahrerinnen bremsen, kannst du dich nicht durch eine Lücke durchquetschen.
Also das war wirklich... Ja, also ich habe mir erst schwer getan, sie zu sehr zu verurteilen, tatsächlich, weil die Bilder wirken schon so, was macht die Frau da? Weil sie fährt ja ohne eine Sekunde zu bremsen Vollgas in jemanden, der am Boden liegt, rein. Dachte mir dann aber, okay, wir wissen ja nicht, was passiert ist, was sie gesehen hat. Lass erstmal abwarten, was sie nach dem Ziel, was beide Beteiligten oder vor allem sie dazu sagt. Dann haben wir auch das Post-Race-Interview gesehen bei GCN, wo sie eigentlich noch so, ah, I don't miss that, ha, und oh, ich dachte, da wäre eine Lücke und naja, sowas nicht, naja, aber ich habe es ja trotzdem noch ins Ziel geschafft und ich kam davor von dem Sturz und dann nochmal, ja, nicht so toll. Wo man richtig gemerkt hat, der ist die und das ist mein Punkt, der ist die Tragweite gar nicht bewusst, was da gerade passiert ist. Also, dass sie potenziell eine andere Fahrerin schwer verletzt hat und dass es nicht nur darum ging, dass sie halt dann auch noch gestürzt ist, sondern dass sie einfach die Gefahr einfach absolut nicht wahrgenommen hat. Und ich meine, der Sturz ist nicht eine Sekunde, bevor sie reingefahren ist, passiert, sondern man sieht schon, dass da Fahrerinnen am Boden liegen, dass da abgebremst wird, dass da dieses klassische Sturzbild, Leute versuchen noch außen rum zu fahren, steigen schon halb von ihrem Rad ab. Und das muss eigentlich, gut, wir waren jetzt nicht in der Situation, aber von außen betrachtet, muss das schon Warnsignal genug sein, da einfach vorsichtig vorbeizufahren, auch wenn man gerade von einem Sturz kam. Und dann hat sie jetzt eben vor kurzem, kleiner Vorteil, dass wir jetzt heute erst 3 Stunden nach der Etappe aufnehmen, sie hat sich mir auf Instagram mittlerweile auch schon dazu geäußert und hat dann auch das nochmal ein bisschen anders dargestellt und hat dann auch gesagt, ja, es war unglücklich und das war natürlich nicht ihre Intention und es tut ihr leid und ja, sie ist ja auch gestürzt und so weiter und sie erlebt auch keine Kommentare unter diesem Post, weil sie anscheinend schon sehr viele Nachrichten bekommen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich für sie jetzt auch keine schöne Situation ist dahingehend, weil sie ja wahrscheinlich nicht die nettesten Nachrichten bekommt. Aber dieser Post wirkt jetzt auf mich eher, als dass sie jetzt erst diese Tragweite verstanden hat, beziehungsweise wahrscheinlich jemand erklärt hat, was sie da eigentlich falsch gemacht hat und sie es jetzt ein bisschen anders erzählt als in diesem Interview direkt nach dem Rennen. Und das ist für mich tatsächlich schwierig, weil ich mit dem Post-Race-Interview schon die Kritik an ihr nachvollziehen kann und ich auch finde, dass man da, ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie ahnden kann oder ahnden muss, aber das ist einfach eine sehr gefährliche Rennsituation, wo sie eine andere Fahrerin potenziell schwer verletzt hat. Bei Sprints kennt man das, wenn man sich da nicht den Regeln verhält, ist es schwierig, weil es in dieser Situation, glaube ich, keine wirklichen konkreten Regeln gibt, aber nichtsdestotrotz hat sie da einfach falsch gehandelt. Das muss man, denke ich, so sagen, beziehungsweise zu viel Risiko genommen und muss da vorsichtiger agieren.
Ja, da kenne ich mich jetzt mit dem Regelbuch auch nicht 100% aus, müsste ich nochmal genau nachlegen, aber ich glaube schon, dass es auch für sowas Regeln gibt und meiner Meinung nach, da bin ich ein bisschen strikter als du, sage ich, muss diese Fahrerin disqualifiziert werden. Also ich glaube nicht, dass sie es mit Vorsatz gemacht hat, ich glaube nicht, dass sie gesehen hat, dass in der Mitte auch ein Sturz passiert ist, sie hat sicherlich aber gesehen, dass irgendwo davor ein Sturz passiert ist. Dachte vielleicht, okay, der ist jetzt schon wieder sich am Auflösen und wollte dann durch die Lücke, dass sie den Anschluss gleich hat, weil sie vielleicht auch müde war vom überhaupt Zurückfahren nach ihrem ersten Sturz. Aber das kannst du halt nicht machen. Und das ist sicherlich nicht vorsätzlich gewesen, irgendjemanden zu verletzen. Das nehme ich ihr absolut ab, von dem her dieses Instagram-Statement, glaube ich, ist jetzt nicht falsch. Aber deswegen ändert das ja trotzdem nichts an dem Fehlverhalten. Und deswegen sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als sie zu disqualifizieren. Aber bislang ist sie das noch nicht. Werden wir mal abwarten, ob sie morgen dann am Start steht.
Da bin ich auch gespannt. Das schlägt natürlich relativ hohe Wellen, dieses Interview. Auch im Internet wird das viel zitiert. Ja, da müssen wir gucken, abwarten, was passiert. Ich bin vor allem gespannt. Ich will es jetzt nicht jinxen, was wir oft machen, wenn wir Gäste anteasern, aber wir reden morgen mit einer Fahrerin und mit einem Profi. Bin auch mal nach ihrer Meinung da gespannt. Ich sage jetzt mal nicht den Namen.
Wir sagen noch nicht den Namen, ja.
Wir sagen noch nicht den Namen. Aber morgen haben wir wieder auch einen Gast und denke, da werden wir auch morgen nochmal drüber sprechen, wenn es dann auch nochmal Updates gibt, vor allem auch vielleicht aus der gesundheitlichen Natur, wie es Cavalli geht. Wird ein Thema, denke ich mal, bleiben.
Lass uns noch ganz kurz über die Wertungen sprechen. Wir haben es ja schon gesagt, das gelbe Trikot ist neu vergeben worden, Marianne Voss. Die hat er jetzt natürlich nicht nur durch den Vorsprung, den sie sich heute zeitlich erfahren hat, sondern schon auch durch die Bonussekunden von heute und gestern zusammengerechnet. Dadurch einen ganz gehörigen Vorsprung sich erarbeitet. Ist ja jetzt 10 Sekunden vor Silvia Persico, die heute Zweite geworden ist. Hat mich sehr, sehr überrascht, die ein sehr, sehr gutes Rennen da gefahren ist. Dann eben vor Kasia Niewiadoma und Elisa Longoborghini. Die waren eben heute auch vorne mit in dieser Ausreißergruppe. Und wenn man jetzt dann eben schaut auf jemanden wie Demi Wollering, sind das halt jetzt schon über 45 Sekunden. Auf Annemiek van Vleuten 50 Sekunden. Das ist schon eine Ansage.
Absolut. Die müssen erstmal wieder aufgeholt werden. So klar muss man sagen. Ich denke mal nicht, dass morgen da schon ganz viel passiert. Aber ja, wir können gespannt sein. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Das ist der einzige Vorteil aus sportlicher Sicht, dass wir uns dadurch jetzt vielleicht ein bisschen mehr Attacken, ein bisschen angriffslustigeres Fahren erwarten können.
Absolut. Und dann müssen wir mal schauen, was in der morgigen Etappe da passiert, ob es da die nächsten Angriffe gibt auf das gelbe Trikot. Sie ist sicherlich eine, die da auch zu nennen ist als Favoritin für die nächsten Etappen. Von dem her glaube ich, dass das jetzt ein bisschen so bleiben könnte. In der Punktewertung hat sie damit auch die Führung übernommen, ist da jetzt bei 120 Punkten vor Lorena Wiebes mit 104 und Lotte Kopecky mit 85 Punkten. Das wird sicherlich auch noch spannend werden in den nächsten Tagen, obwohl ich da glaube, dass Marianne Voss und Lotte Kopecky die besten Karten haben werden, wenn man sich die nächsten Etappen da anschaut, dass die beiden wirklich um dieses Trikot kämpfen. Im Bergtrikot ist weiterhin Femke Markus vorne, die das auch heute ja schon.
Doppelte Femke jetzt.
Ja.
Zwei richtig. Fahrerinnen aus demselben Team mit demselben Vornamen, punktgleich.
Und im Jugendtrikot führt Maike van der Doorn, die heute so ein bisschen dieses Finale mit eingeläutet hat. Das war kurz bevor es diesen Massensturz dann gab bei Kilometer 26 vor dem Ziel, da hat sie schon so eine kleine Attacke gesetzt gehabt und die anderen Favoritinnen auf diesen Etappensieg, die dann eben auch mit vorne rausgefahren sind, mussten dann erstmal wieder an sie ranfahren. Hatten sie dann auch schon abgehängt, aber die hat meiner Meinung nach heute sehr starke Beine dann gehabt, weil sie konnte wieder ranfahren, als die anderen dann vorne so ein bisschen taktiert hatten und fährt eine richtig, richtig starke Etappe, konnte dadurch jetzt auch diese Führung im weißen Trikot auf 17 Sekunden ausbauen. Also sie eine sehr, sehr gute junge Fahrerin, die ich jetzt so auch noch nicht allzu oft auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben.
Aber das ist das Schöne. Wir werden auch durch diese Tour noch mehr Fahrerinnen wahrscheinlich kennenlernen und ja, einfach noch mehr sehen, auch von Fahrern, weil allein dadurch, dass es jetzt diese TV-Coverage gibt, dass das Rennen so übertragen wird, dass es dieses breite Schaufenster gibt, dass es der Name Tour de France ist, bringt ja hoffentlich jedem, egal wie weit man sich mit dem Frauenradsport bisher auseinandergesetzt hat, das Ganze einfach noch näher. Mir macht Spaß bisher.
Bevor wir auf die Etappe morgen schauen, hast du noch ein paar Zahlen für uns zusammengefunden.
Strapazen.
Ja, Lorena Wiebes, du hast vorhin schon gesagt, das wäre kein Finish für sie. Nichtsdestotrotz hat sie da heute ja den Sprint aus dem Hauptfeld noch gewonnen. Und das auch gar nicht mal so schlecht. Die beste Zeit heute, so viel kann man schon mal sagen. 406, also ich sag mal kurz das Segment, das sind die letzten 900 Meter. Da war auch nochmal eine Kurve dann quasi drin, hatte immer eine Steigung von 4,1% im Schnitt. Also dieses leicht ansteigende Finish, der letzte Kilometer. Und den hat sie einfach immer nochmal, ja, 1 Minute 30, 436 Watt, Gott sei Dank eben auch mit Wattzahlen hochgeladen, vielen Dank dafür. Man kann sich dieses Segment auch mal anschauen, ein paar FahrerInnen haben da auch mit Pulswerten hochgeladen, die sind schön hoch, würde ich mal behaupten, aber spannend vor allem auch, Lorena Wiebes hat in diesem Segment insgesamt nur die zweitbeste Zeit. Ellie Wollaston, hat diese Etappe vor 2 Wochen sich schon mal angeschaut, ist sie ziemlich genauso nachgefahren am 11. Juli und hat da während der Fahrt nicht Vollgas, also würde ich mal überhaupt nicht Vollgas gegeben. Den letzten Kilometer hat sie aber ganz schön gebrettert. Da war sie einfach auch nochmal 5 Sekunden schneller als Lorena Wiebes heute. 482 Watt.
Wo ist sie heute gelandet? Finden wir das noch raus?
Das finde ich noch raus. Du musst jetzt nur kurz überbrücken. Ich hatte es vorhin schon mal und jetzt auf 100 Platz 133 heute. Ganz weit hinten. Okay.
Vielleicht war sie dann auch in der Schlussfolge. Aber vielleicht hatte sie sich sehr tatsächlich angeschaut und hatte gehofft, irgendwie in eine Ausreißergruppe mit reinzugehen und hat dann geschaut, ob sie den Zielsprint gut kann. Da schon mal angetestet.
Das würde ich vermuten.
Was auch immer da ihr Gedanke war. Aber klar, das kann sie natürlich dann schon treten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn Marianne Voss nicht vorne schon Tempo macht und dann auch im Feld mitrollt mit ihr, wäre es wahrscheinlich trotzdem für sie schwieriger geworden, diese Etappe zu gewinnen, als das gestern der Fall war, wo sie ja dann doch relativ überlegen gewonnen hatte. Die Etappe morgen ist eine, die sich Liane Lippert rausgesucht hat. Das hat sie bei uns im Interview vor einer Woche gesagt, kann man sich gerne nochmal anhören. Am vergangenen Montag hatten wir das veröffentlicht, vor genau einer Woche. Und da hat sie darüber gesprochen, dass das was ist, was sie schon ganz gerne vielleicht gewinnen würde oder zumindest probieren wird zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Terrain und bei diesen Hügeln, die da kurz vor Schluss dann sind, durchaus möglich. Denn wir haben einen richtig, richtig steilen Anstieg bei Kilometer 118. Das sind noch 16 Kilometer bis zum Ziel. Mit 11,5% steil, 1 Kilometer lang. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar der, wo Julien Alaphilippe damals angetreten ist, oder?
Das könnte gut sein, aber auch ohne Gewehr. Aber das könnte passen und würde dann genau auch das beschreiben, welcher Fahrertyp morgen oder Fahrerinnentyp morgen da gute Karten hat. Also wer da angreift, ist ein richtig steiler Berg, da kann man einige Fahrerinnen schon mal abhängen. Und dann die Frage, wie viele da noch mit drüber kommen und dann eben die letzten 16 Kilometer ins Ziel. Ist dann auch kurz vor Schluss, also 5 Kilometer vor dem Ziel, ist dann auch nochmal ein kleiner Anstieg, vor allem mit einer Bonuswertung. Also ich weiß nicht, wie viele Sekunden es da gibt. Ich würde auch mal behaupten, die 10 wahrscheinlich wieder. Also das könnte spannend werden morgen hinten raus. Also gerade das Finish wird gut abgehen. Kurz vor diesem Berg ist auch nochmal eine Sprintwertung. Also da wird morgen die letzten 30 Kilometer oder letzten 25 Kilometer morgen wird es Action geben.
Marianne Voss kommt über sowas natürlich auch rüber. Von dem her, das ist auf jeden Fall auch eine Etappe für sie. Lotte Kopecky haben wir dieses Jahr bei den Klassikern gesehen, dass sie, wenn sie über diesen steilen Berg dann auch drüber kommt, auf jeden Fall sowas gewinnen kann, so eine schwere Etappe. Elisa Longoburgini ist sicherlich bei sowas auch immer eine der Mitfavoritinnen. Und natürlich auch eine Annemiek van Vleuten, die ist sowieso auf all diesen Etappen immer zu sehen. Also von dem her, glaube ich, ist das sehr, sehr klar, wenn wir da morgen erwarten können. Aber Liane Lippert, sie hat bei den Klassikern in diesem Jahr, bei den Ardennen-Klassikern, sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Und die sind charakteristisch ähnlich eben wie diese Etappe. Also sie hat sich nicht umsonst das morgen, glaube ich, ausgesucht. Das liegt ihr schon. Und da ist sie sehr, sehr oft auf Podium gefahren in diesem Frühjahr. Und das traue ich ihr morgen definitiv auch zu. Vielleicht gelingt sogar der ganz große Coup, wenn die anderen sich irgendwie bekriegen und um Sekunden im GC falschen. Also schauen wir mal. Wir drücken ihr die
Morgen
Daumen.
Dann auch wieder im Tourfunk nachzuhören. Wir werden drüber sprechen. Bis dahin, hast du noch was? Sonst moderiere ich jetzt einfach ab. Wünsche allen beteiligten Hörern viel Spaß beim Gucken, einen schönen Abend und macht's gut.
Was ab? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.